Nach 9 Wochen Sommerferien gehen in Österreich seit Anfang September die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule. Sind sie für das kommende Schuljahr gut vorbereitet, fragten sich nicht nur viele Eltern, sondern auch jüngst der Beratungsunternehmer, Buchautor und Bildungsexperte Andreas Salcher aus Wien. Nein, sagt er, im Gegenteil. An den Schulen fliegen uns die Probleme um die Ohren. Das klingt dramatisch. Und deshalb begrüße ich jetzt den Bildungsexperten Andreas Salcher im Lehrerzimmer des Kontrafunks. Herzlich willkommen, Herr Salcher.
Vielen Dank für die Einladung.
Aus Schweizer und aus deutscher Perspektive erscheint uns die Dauer von 9 Wochen Schulferien überlang. Machen 9 Wochen Sommerferien im 21. Jahrhundert noch Sinn? Denn die meisten Schüler werden ja wohl kaum auf den Feldern für die Ernte gebraucht.
Ja, man muss einmal dazu sagen, in Österreich geht es ja nicht um 9 Wochen ausschließlich Sommerferien, sondern in Summe gibt es fast 14 Wochen unterrichtsfreie Zeit. Das ist natürlich vor allem für Eltern oder gar Alleinerziehende eine riesen Herausforderung. Aber jetzt zu den Sommerferien. Also in Amerika gibt es ja klare Studien darüber, dass vor allem bildungsferne Kinder, die in einem nichtdeutschen Umfeld die Sommerferien verbringen, deutlich in ihren Lernleistungen zurückfallen. Weil in den Bildungsschichten sind Kinder dann oft auf Sprachferien, auf Lernferien, gehen mit ihren Eltern im Ausland in Museen oder machen Sportaktivitäten. Aber im Prinzip sind sie im Lernen drinnen. Da ist der Rückfall daher bei weitem nicht so groß. Aber die Kluft zwischen den Bildungsschichten, die geht ja nicht nur in Österreich, immer mehr auseinander. Die einen werden sehr massiv gefördert und die anderen, deren Eltern können, teilweise wollen das auch nicht tun. Und das ist das Hauptproblem dieser langen Sommerferien.
Aber dann liegen die Erkenntnisse eigentlich auf dem Tisch. Sie kritisieren ja auch, dass das österreichische Bildungssystem relativ starr und veränderungsresistent ist. Warum ist dieses System eigentlich so unflexibel in Österreich?
Naja, fragen wir uns einmal anders. Wenn wir heute Schule neu gründen würden, egal ob in Schweiz, in Deutschland und Österreich, wir kämen ja wohl nie auf die Idee, zu versuchen, in kleine Kinderköpfe bis zu 21 unterschiedliche Gegenstände in 45 oder 50 Minuten Hände völlig fragmentiert hineinzustopfen. Das ist ja ein völlig veraltetes System. Und die kleinen Kinderköpfe wehren sich auch dagegen, deswegen funktioniert das auch so schlecht. Aber vielleicht einmal grundsätzlich zum Output dieses Bildungssystems in Österreich. Wir haben das zweiteuerste Bildungssystem innerhalb der Europäischen Union. Nur Luxemburg ist teuer, aber mit bestenfalls mittelmäßigen Ergebnissen, die trotz dem sehr hohen Bildungsbudget immer mehr im Sinken sind. Ich sage Ihnen nur, Österreich, der erste PISA-Test war ja bekanntlich im Jahr 2000 und 22 Jahre, der letzte PISA-Test war 2022 und Österreich ist in allen drei Kategorien signifikant gesunken. Das heißt, wir haben sehr hohe Ausgaben, aber korrespondierend mit sehr schlechten Leistungen. Das ist der Output. Und warum ich gesagt habe, es fliegt uns um die Ohren, zu diesen an sich systemischen Problemen kommt natürlich in den letzten Jahren ein massiver Zuzug, primär aus bildungsfernen Ländern, auf Österreich zu. Und es gibt sowas wie eine Balance. Wenn ein System außer Balance gerät, dann ist es auch nicht mehr möglich, das zu integrieren. Nur ein Beispiel: In Wien von 10 Pflichtschülern sind 7 umgangssprachlich nicht auf Deutsch ausgerichtet in ihren Familien. Es gibt Klassen in Wien, wo jedes dritte Kind ein außerordentliches Kind ist. Das heißt, es kann aufgrund seiner Sprachdefizite dem Unterricht überhaupt nicht folgen. Diese Probleme summieren sich und die klassischen Versuche, wo man gesagt hat, okay, aber die Kinder lernen ja voneinander, können einander sprachlich unterstützen, das funktioniert natürlich ab einem bestimmten Ausmaß nicht mehr. Ich darf daran erinnern, Österreich hat eine große Leistung damals im jugoslawischen Bürgerkrieg vollbracht, wo wir viele Kinder aus Bosnien und Ex-Jugoslawien aufgenommen haben. Aber das waren Kinder, die dort in eine Schule gegangen sind und Kinder, wo man 2, 3 Kinder in eine Klasse dazugegeben hat und die haben sich relativ schnell integrieren können. Wenn aber 90-95% der Kinder in einer Klasse des Deutschen nicht mächtig sind oder nicht in einem deutschen Umfeld, dann funktioniert diese Integration nicht, weil die Bildungsschichten schauen natürlich schon sehr genau darauf, dass ihre Kinder nicht in eine derartige Schule gehen, sondern versuchen mehr oder weniger unter sich zu bleiben. Das heißt, in Wien zum Beispiel gehen mehr als die Hälfte der Kinder in eine höhere, bei uns heißt das AHS, in eine höhere Schule in der Mittelstufe. Und in der sogenannten Mittelschule bleiben halt einfach die Kinder von den Migranten und die sehr leistungsschwachen Kinder untereinander über und können wechselseitig voneinander nicht profitieren. Und all das ist so eine Spirale nach unten.
Das heißt also, neben den strukturellen, vielleicht auch pädagogischen Problemen, die Sie schon angesprochen haben, kommt jetzt also noch diese ganze weitere Belastung mit den fremdsprachigen Kindern hinzu. Sie haben ja schon sehr früh auf grundlegende Probleme aufmerksam gemacht. 2008 haben Sie in Ihrer Publikation Der talentierte Schüler und seine Feinde für Aufsehen in Österreich gesorgt. Sie haben in diesem Buch, das circa 10 Jahre später eine überarbeitete Neuauflage erhielt, insbesondere auf diese Mängel, die Sie jetzt mit den PISA-Tests schon angesprochen haben, auf Mängel in Kernkompetenzen, in der Muttersprache, in der Mathematik hingewiesen. Wer sind denn Ihrer Meinung nach, wie Sie es nennen, die ewigen Feinde des talentierten Schülers?
Ja, das große Missverständnis bei meinem ersten Buch war, dass einige geglaubt haben, die das Buch nicht gelesen haben, vor allem Lehrer, dass die Lehrer die Feinde sind. Das stimmt überhaupt nicht. Der größte Feind des talentierten Schülers sind in Wirklichkeit wir alle, weil wir uns mit einem ungemein niedrigen Anspruchsniveau an unsere Schulen zufrieden geben, das wir in keinem anderen Bereich akzeptieren würden. Also die dramatischste Zahl, und die seit meinem ersten Buch unverändert, trotz der vielen versuchten Reformmaßnahmen, trotz der massiven Steigerung des Bildungsbudgets: jeder fünfte 15-Jährige kann in Österreich nach 9 Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen und beherrscht die Grundrechnungsarten nicht. Und das muss man sich einmal vorstellen, diese Kinder haben ja in Wirklichkeit fast keine Lebenschancen, weil wenn du mit 15 nicht sinnerfassend lesen kannst, grundlegende Rechenkenntnisse nicht beherrschst, dann bekommst du keine Lehrstelle, geschweige denn, dass du eine höhere Schulausbildung machen kannst. Und diese Zahl ist, wie gesagt, unverändert. Das ist das Kernproblem unseres Schulsystems, auf das ich damals schon hingewiesen habe. Stellen wir uns vor, eine Fluglinie und jedes fünfte Flugzeug stürzt ab, was da für eine Aufregung geben würde, oder ein Automobilproduzent und jedes fünfte fabriksneue Fahrzeug fährt einfach nicht. Das würde einen riesen Aufstand machen. Aber jedes fünfte Kind kann nach 9 Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen. Daran hat man sich offensichtlich irgendwie gewöhnt. Und dann gibt es natürlich eine ganz starke Lobby, ein ganz starkes Immunsystem, nicht nur in Österreich, das dafür sorgt, dass Schule sich nicht in die Richtung entwickeln kann, wo es eigentlich hingehören würde. Ich mag diesen Begriff der Schule der Zukunft nicht. Ich glaube, es geht um die Schule des 21. Jahrhunderts. Und das Schöne ist, die gibt's ja. Es gibt eine Vielzahl von vorbildlichen Schulen in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, die das absolut richtig machen. Aber das System an sich behindert das eher. Es gibt in Österreich, wir haben ein sehr verparteipolitisiertes Schulsystem. Das heißt, die Parteien haben einen riesen Einfluss darauf, wer überhaupt Direktor wird. Die Lehrergewerkschaft hat eine ganz starke Rolle im österreichischen Schulsystem. Das ist übrigens in der Schweiz, um das positiv zu sagen, durchaus anders. Ich war mal eingeladen von der Schweizer Lehrergewerkschaft in Luzern zu einem Lehrerfortbildungstag. Also das wäre in Österreich undenkbar, so etwas. Also die Lehrergewerkschaften schützen natürlich in Österreich die Schwächsten der Schwachen und zementiert dieses System ein. Es gibt diesen bösen Spruch von der Lehrergewerkschaft: gegen uns geht nichts und mit uns geht auch nichts. Und das Dritte ist der Föderalismus. Ich weiß, die Schweiz ist ein sehr föderales Land, aber das, was die Schweiz richtig macht, sie koppelt zumindest die Ausgaben und die Verantwortung mit den Einnahmen. Das heißt, ein Kanton ist gezwungen, für das Geld zu sorgen, das er dann für seine Schulen ausgibt. In Österreich herrscht das Bestellprinzip. Und das macht es natürlich besonders schwierig. Wir haben eine riesige, aufwendige Schulverwaltung, ein großes Bildungsministerium, 9 Schulverwaltungen auf Landesebene mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Und das blockiert das ganze System natürlich. Und alle miteinander wollen natürlich ihre Macht nicht aufgeben. Ich sage auch gleich die Lösung dazu. Das hat man versucht. Die Lösung ist klarerweise ein schmales, aber starkes Bildungsministerium auf Bundesebene und alle Macht, alle Budgets, alle Entscheidungsfreiheit an die Schulen, also in die Schulautonomie. Das machen gute Schulsysteme.
Das wäre ein wichtiges Stichwort, die Schulautonomie. Das haben Sie ja auch in Ihren Publikationen immer wieder dargestellt, dass es zum Beispiel die Möglichkeit geben muss, für Schuldirektoren eine größere Handlungsfreiheit zu schaffen. Konkret zum Beispiel ihre Lehrer selber einstellen zu können, Schwerpunkte für die Schule zu setzen oder aber auch dann Ergebnisse messen zu können. Damit erwarten Sie sehr viel von diesen Schuldirektoren, verstehe ich das richtig?
Genau, die sollten auch entsprechend ausgewählt werden. Also in Österreich zählen die Lehrer, das zeigen alle OECD-Studien, zu den Bestbezahlten der Welt, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Aber der Unterschied zwischen einem Schulleiter und einem Lehrer ist in Österreich im internationalen Vergleich gesehen sehr, sehr gering. Das heißt, wir sollten die Besten der Besten zu Schuldirektoren ausbilden. Ich habe das in Singapur gesehen, da gibt es eine knallharte Ausbildung, aber dort haben Schuldirektoren natürlich ein ganz anderes Ansehen und viel, viel mehr Möglichkeiten, weil am Ende des Tages kann eine Schule nur so gut sein wie der Direktor und die Summe seiner Lehrer. Und ich habe großartige Schulen gesehen. Peter Fraton, der ja ein Schweizer ist, hat das Bodensee-Schulzentrum gegründet und hat eine in Europa, glaube ich, derzeit vorbildliche pädagogische Schule massiv beraten beim Aufbau. Das ist die Alemannenschule in Wutöschingen. Also eine Schule, eine Brennpunktschule mit ganz unterschiedlichen Sprachen, mit viel Flüchtlingen und so weiter. Wenn man dort in die Schule hineingeht, nach einer Minute hat man schon das Gefühl, in einer ganz anderen Welt zu sein. Dort gibt es keine Klassenzimmer, dort gibt es eine ganz andere Architektur. Der Direktor Rupaner, der jetzt leider in Pension gegangen ist, der kennt von den 800 Schülern jedes Kind beim Namen. Es gibt kein zentrales Lehrerzimmer. Die Schüler bekommen eben keine fixen Lehrpläne vorgesetzt. Jedes Kind arbeitet in seiner Geschwindigkeit mit sogenannten Lernlaboratorien. Und was ganz wichtig ist, zum Beispiel das Thema Prüfen. Ich bin durchaus dafür, dass Schüler Prüfungen machen sollten und ein Feedback auf ihre Leistungen bekommen. Aber in der Alemannenschule in Wutöschingen ist es so, dass der Schüler seinen Lernbaustein selbstständig absolviert, lernt. Er kann sich auch jederzeit eine Unterstützung entweder von einem Kollegen, der auf dem Gebiet besser talentiert ist, oder von einem Lehrer holen. Aber erst wenn der Schüler sagt, ich habe diesen Lernbaustein jetzt verstanden, dann geht er zum Lehrer und wird bewertet. Und es ist alles sehr transparent, um nur einige ganz wenige Dinge zu sagen. Und natürlich ist Wutöschingen, so wie alle wirklich guten Reformen, schon eine ganztägige Schulform. Und zwar nicht mit einer Nachmittagsbetreuung durch pädagogische Hilfskräfte, sondern die Lehrer, die am Vormittag dort sind, die sind selbstverständlich auch am Nachmittag dort, was auch den sozialen Aspekt zwischen den Schülern unterstützt.
Jetzt haben Sie eben so eine alternative Reformschule erwähnt. Sie haben ja auch selber mit einer Schule gegründet. In Österreich gibt es die Sir Karl Popper Schule, die unterdessen bereits im 25. Jahr tätig ist. Was war denn hierbei Ihre Rolle und was wollten Sie damals mit dieser Neugründung auch erreichen?
Also muss man dazu sagen, Sie haben es eh gesagt, ich bin Unternehmensberater und kein Lehrer, aber mich hat Schule immer sehr interessiert, mich hat Talentförderung immer sehr interessiert. Und die Grundidee der Sir Karl Popper Schule war, was passiert, wenn wir begabte Schüler auf besonders begabte Lehrer treffen lassen? Was kommt denn da heraus? Es hätte auch nicht funktionieren können. Also es hat viel Kritik gegeben. Einen der führenden Universitätsprofessoren für Bildung hat damals gesagt, das ist eine Sonderschule für Schwerstbegabte, die spätestens nach 2 Jahren komplett scheitern wird. Also mittlerweile gibt es uns 25 Jahre. Wir gehören zum Netzwerk der besten internationalen begabten Schulen und es ist eine öffentliche Schule. Das war uns von Anfang an wichtig. Sir Karl Popper war einer der Hausphilosophen der deutschen Sozialdemokratie. Ich selber komme ja wie einige andere Schulgründer aus der ÖVP und das war uns wichtig, auch diese Überparteilichkeit mit einem ganz großen Namen, eben Sir Karl Popper, zu besetzen. Wir haben ihn auch im Jahr 1999, glaube ich, besucht und haben ihn persönlich ersucht, die Schirmherrschaft für diese Schule zu übernehmen und das hat er auch getan. Aber das, was diese Schule ausmacht, ist eben eine ganz andere Pädagogik. Da stimmt viel mit dem überein, was Peter Fraton im Bodensee-Schulzentrum gemacht hat, dass wir, obwohl das eine öffentliche Schule mit einem Lehrplan ist, aber wir haben einen Schulversuch. Das heißt, Schüler lernen in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Wir nennen das Lernlaboratorien, die stehen den Schülern zur Verfügung. Ein ganz entscheidender Schritt, das könnte man an jeder öffentlichen Schule einführen, ist, dass jeder Schüler einen Coach hat, der mit ihm Jahresziele festlegt. Wir haben einen eigenen Gegenstand, der heißt Kommunikation und Sozialkompetenz, von den Schülern liebevoll COSO genannt. Da geht es einfach darum, an der Schulkultur zu arbeiten, die an einer solchen Schule besonders wichtig ist. Das sagen auch die Lehrer. Es ist ja auch für Lehrer nicht ganz einfach, Schüler zu unterrichten, die im Prinzip intelligenter sind als sie selbst. Und bei jedem Gegenstand gibt es immer 1, 2 Schüler in der Klasse, die mehr wissen als der Lehrer. Das heißt, an dieser Schule, und das ist auch im Prinzip von Sir Karl Popper, dieses Trial-and-Error-Prinzip, ausprobieren, Fehler machen, dass eine Fehlerkultur aufgebaut wird zwischen Schülern und Lehrern, die sozusagen diese wertschätzenden Beziehungen eine ganz wesentliche Haltung und ein ganz wesentliches Element dieser Sir Karl Popper-Schule sind.
Wer darf denn an dieser Schule als Schüler sich unterrichten lassen?
Es ist ein ganz reguläres Gymnasium, aber an der Oberstufe, das ist in Österreich die 14- bis 18-Jährigen, um dort aufgenommen zu werden, gibt es einen international standardisierten Begabungstest. Den macht nicht einmal die Schule, sondern die macht eine deutsche Begabungsforscherin, die Frau Dr. Rohrmann, die kommt da extra eine Woche nach Wien. Der Test ist kostenlos und testet im Prinzip kognitive Begabung. Und zwar der Test umfasst 2 Testbatterien. Das eine ist eher Schulwissens jahresabhängig. Also da geht es ja wohl auch um Mathematik, natürlich nicht um Jahreszahlen in Geschichte, aber sozusagen um schulisches kognitives Verständnis. Aber es gibt auch einen wissensunabhängigen Test. Das sind zum Beispiel Matrizentests, bestimmte grafische Symbole und so weiter. Das ist deshalb so wichtig. Es gibt tatsächlich Schüler, die fallen im Regelschulsystem durch, sind aber hochbegabt. Um nicht missverstanden zu werden bei unseren Hörerinnen und Hörern, nicht jedes Kind, das in der Schule schlechte Noten hat, ist hochbegabt. Aber dieses Phänomen gibt's und deswegen haben wir auch diesen schulwissensunabhängigen Teil. Und anschließend wird den Schülern und den Eltern das Ergebnis kommuniziert, wird ihnen auch gesagt, was an dieser Schule gefordert ist. Wir sind zum Beispiel in Wien die einzige Schule, die noch eine 6-Tages-Schule ist. Das gibt es sonst in Wien überhaupt nicht mehr. Das heißt, es ist eine sehr leistungsorientierte Schule, aber die Schüler gehen dort wahnsinnig gerne hin, weil es einfach ein ungemein wertschätzendes Verhältnis auch zu den Lehrern gibt.
Diese Schule steht wahrscheinlich in der Kritik. Sie haben es auch schon erwähnt, beziehungsweise wird mit kritischen Augen betrachtet von der Lobby, die Sie vorhin erwähnt haben, sei es Gewerkschaften, sei es Schulverwaltungen und so weiter. Sie haben ja die Lehrer aus der Schusslinie genommen, auch in den öffentlichen Schulen. Was erwarten Sie denn insbesondere von den Lehrern, die nun vielleicht nicht gerade an so einer solchen speziellen Schule arbeiten? Was sind hier wichtige Prinzipien?
Also zunächst muss man dazu sagen, 90% dessen, was die Popper-Schule pädagogisch macht, kann an jeder öffentlichen Schule problemlos gemacht werden. Wir haben auch immer wieder Visitationen, interessanterweise mehr aus dem Ausland als auch Österreich. Und wir geben das her und wir zeigen das her, wie man das entsprechend machen könnte. Aber was macht einen guten Lehrer aus? Im Prinzip sind es zwei Dinge. Die Fähigkeit, Schüler zu begeistern und eine tiefe Übereinstimmung und Begeisterungsfähigkeit für sein eigenes Fach. Es gibt ein wunderschönes Zitat vom Gründer der SOS Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, der mal gesagt hat, alles Große in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Und das ist das, was nicht nur gute Lehrer auszeichnet, sondern das ist etwas, was an sich viele Menschen auszeichnet, die sich besonders engagieren. Pflegepersonal, Ärzte, was auch immer. Das sind Menschen, die bereit sind, mehr zu tun, als man muss. Und leider sind das nicht unbedingt jene Lehrer, die vom Schulsystem gefordert werden und gefördert werden. Ganz im Gegenteil. Man mobbt die leistungsmotiviertesten und die besten und schützt diejenigen, die gibt es leider auch, die sogenannten Minderleister, die einfach nur ihr Mindestprogramm absolvieren. Und die kennt jeder Schuldirektor auch genau. Wir haben aber in Österreich überhaupt keine Möglichkeit, uns von diesen Lehrern, die einfach den falschen Beruf ergriffen haben oder die irgendwann ausgebrannt sind, sich von denen zu trennen. Bei uns heißt das dann der Wanderpokal. Also der wandert dann von einer Schule zu einer anderen und wird weitergegeben. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Das ist ja auch für den Betroffenen nichts Positives. Also dieses Feuer dafür zu brennen, mit Schülern zu arbeiten, das ist nichts Leichtes. Das sage ich auch zur Ehrenrettung der Lehrer. Das ist vor allem bei uns in den Mittelschulen immer schwieriger geworden. Wir haben immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Da geht es nicht nur um das Sprachproblem. Da gibt es Kinder, die einfach nicht ruhig sitzen, die mit dem Zirkel auf andere Kinder einstechen, die überhaupt keinen Respekt vor den Lehrern haben und so weiter. Und ein normales Unterrichten, auf das die Lehrer ja in ihrer Ausbildung vorbereitet werden, ein normales Unterrichten fast unmöglich machen. Gerade an diesen Brennpunktschulen wird der Lehrer ja immer mehr zum Sozialarbeiter. Natürlich hat jeder Lehrer auch eine bestimmte sozialarbeiterische Funktion, aber der Lehrer und der Sozialarbeiter, das sind schon getrennte Berufe. Und deswegen ist es auch notwendig, an diesen schwierigen Schulen viel verstärkter Schulpsychologen einzusetzen, die sich dann besonders um diese schwierigen Kinder kümmern, damit nämlich die anderen in ihrem Fortschritt, in ihrem Lernwillen nicht gestört werden.
Wenn wir diese gesamten Problemfelder, die Sie angesprochen haben, bis hin zur Ausbildung der Lehrer zusammenfassen, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass von Seiten der Politik hier endlich etwas in Angriff genommen wird. Es sieht aber so aus, und da haben Sie auch darauf hingewiesen, dass im aktuellen Wahlkampf in Österreich die Bildungspolitik eine, sagen wir einmal, sehr untergeordnete Rolle spielt. Wie ist das zu erklären?
Naja, wirkliche strukturelle, mutige Veränderungen im Schulsystem werden natürlich nicht morgen oder übermorgen sichtbar, sondern das hat eine gewisse Zeitverzögerung. Aber wir werden nicht drum herumkommen, das letztlich zu tun. Und was ganz entscheidend ist, die wenigen Länder, die es wirklich geschafft haben, strukturelle, positive Reformen durchzuführen, also ich nenne hier nur Singapur, wo das ja quasi der Gründungsmythos des Staates Singapurs war. Wobei man dazu sagen muss, Singapur ist keine mit uns vergleichbare Demokratie. die. Aber nehmen Sie Kanada her. In Kanada sprechen die Kinder der Migranten nach Abschluss der Schulzeit teilweise besser Englisch als die in Kanada geborenen Kinder. Estland ist der große PISA-Sieger bei der letzten, gibt pro Kind fast halb so viel aus wie Österreich. Also Neuseeland macht das hervorragend. Aber der Grundgedanke war immer, dass der Premierminister, der Bundeskanzler das zu seiner Sache macht und grundlegende Schulreformen einfach auch gegen alle Widerstände durchsetzt. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir schauen bei uns immer auf den Bildungsminister, aber die Kompetenzen des Bildungsministers, diese Phalanx an Systembewahrern ist so stark, dass es wahnsinnig schwierig ist, da wirklich was durchzusetzen. Daher ist meine Forderung jetzt auch in diesem Wahlkampf in Österreich, Bildung muss eine der drei nationalen Top-Prioritäten für Österreich werden. Meiner Meinung nach übrigens auch für Deutschland, weil es ja auch deutsche Zuseher hier gibt. Wir können uns nicht leisten, als Europa hier noch weiter zurückzufallen. Was haben wir denn? Wir haben nicht viel Rohstoffe. Die großen Konzerne mittlerweile sind in den Vereinigten Staaten oder in China. Das, was wir haben, sind die Talente unserer Kinder und um die geht's. Und wenn wir da bis zu 25% einfach verschleudern, vernichten, Lebenschancen vernichten, dann können wir so nicht weiter tun. Es gibt übrigens ein paar Dinge, die man ganz schnell machen könnte, die dann natürlich auch Wirkung zeigen würden.
Und da sagen Sie uns doch vielleicht noch gerade ein Beispiel in Bezug auf diese Brennpunktschulen, in Bezug auf den sehr hohen Anteil nicht deutschsprachiger Kinder. Was wäre eine erste wichtige Maßnahme?
Ja, die wichtigste Maßnahme wäre, massiv in die Elementarpädagogik zu investieren. Wenn wir heute die besten Kindergärten der Welt schaffen würden, dann hätten wir in 10 Jahren automatisch eines der besten Bildungssysteme der Welt. In Kanada ist es zum Beispiel so, dass die Elementarpädagoginnen gleich viel wie die Lehrer verdienen und dass das dort auch ein Teil des Bildungssystems ist. Das wäre ein ganz entscheidender Schritt. Das heißt, Elementarpädagogen entsprechend wie Lehrer auszubilden, entsprechend zu fördern und auch entsprechend das gesellschaftliche Standing zu geben, das sie verdienen. Das wäre der entscheidendste Schritt. Warum? Weil alle Bildungsforscher, Gehirnforscher sind sich einig, dass du im Kindergarten in Deutschland, in der Kita, mit dem geringstmöglichen Aufwand den maximalen Bildungsnutzen erzielen kannst. Aber wir haben viel zu große Gruppen in Österreich und in Deutschland. Wenn auf eine ausgebildete Kindergarten, also Elementarpädagogin, 21 Kinder kommen, ja, wie soll denn da Sprachförderung passieren? Wie soll denn da geschweige denn individuelle Förderung passieren? Das kann nicht funktionieren. Da sind uns zum Beispiel die skandinavischen Länder weit voraus und das wäre die Maßnahme, wo man sehr früh Startnachteile, Sprachnachteile, soziale Nachteile kompensieren könnte.
Andreas Salcher gehört zu einem der bekanntesten Kritiker des österreichischen Bildungssystems und zu den erfolgreichsten Sachbuchautoren in seinem Heimatland. 2023 erschien sein aktuellstes Werk »Unsere neue beste Freundin – Die Zukunft«. Herr Salcher, unser Gespräch und Ihre Publikationstätigkeit beweisen es, Sie haben die Hoffnung auf ein besseres Schulsystem noch nicht aufgegeben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das anregende Gespräch.
Vielen Dank.